Ja, schönen guten Abend zusammen. Ich freue mich, dass ich mal auch heute wieder bei euch sein kann. Und ich habe vorhin sogar die neuen Sitzgelegenheiten getestet. Und wie ich sehe, sind manche, die sonst ihre Stammplätze immer so in gewissen Regionen hatten, plötzlich gewandert, weil sie wohl doch eher auf die bequemen Stühle zurückgreifen wollten, als auf, naja, wie soll ich jetzt zu den anderen sagen? Also halt auf den anderen, ne? Und ich hätte eine Bitte für das nächste Mal, wenn ich mal wieder bei euch bin. Stellt doch so eine Bank einfach hier vorne hin. Es reicht auch ein Einzelsitz, muss keine Dreierbank sein, aber wird mir auch ganz gut tun so. Ich komme jetzt langsam in das Alter, wo man gern auch mal ein bisschen bequemer sitzt. Aber ums bequem machen, das werdet ihr gleich merken, geht's ja heute auch im gewissen Sinne, oder ums nicht bequem machen. Es geht um ein Thema, das ich unter die Überschrift gestellt habe, den Moment verpennt. Heute ist Ewigkeitssonntag, der letzte Sonntag im Kirchenjahr. Und nächste Woche ist Advent, aber dieser letzte Sonntag im Kirchenjahr oder überhaupt die letzten Sonntage, jetzt auch im November, haben ein ganz bestimmtes Gepräge. Es war tatsächlich auch bei uns in Remchingen der Fall, dass wir bewusst auch ein paar Themen ausgewählt haben, die man normalerweise nicht so in den Sommermonaten predigt und alles schön locker flockig ist, sondern das sind ja manchmal auch Themen, die uns vielleicht auch das ein oder andere Mal ja auch schwer noch im Magen liegen und die wir vielleicht nicht so ganz verdauen können. Deswegen den Moment verpennt auch heute eine Geschichte, eine Gleichnisgeschichte Jesu, über die ich schon mal gepredigt habe vor 15, 16, 17 Jahren. Die Predigt habe ich immer noch, ist in meinen Predigtordnern ganz vorne, weil es eine der ersten Predigten war, die ich überhaupt so gehalten habe, die ich aber nie mehr ausgepackt habe, weil ich irgendwann den Eindruck hatte, da kannst du nicht drüber predigen, das ist zu schwer, das ist zu irgendwie ja schwierig. Und ich habe mich tatsächlich getraut, nach vielen Jahren jetzt mal wieder an diesen Bibeltext ranzugehen, der ja auch in diese Zeit hineinpasst, und viele von euch werden wahrscheinlich auch diese Geschichte Jesu schon mal gehört haben, schon mal auch vielleicht kennen. Es ist das Gleichnis von den sogenannten 10 Jungfrauen. Und bevor ich das lese, vielleicht noch einen Satz vorweg. Wir lernen ja vieles von den Gleichnissen Jesu. Und eins, was ich jetzt auch in den letzten Wochen darüber gelernt habe, ist, dass der Kontext oder die Vorgeschichte meistens auch das Thema und die Richtung vorgeben. Und so ist es auch in diesem Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Es steht inmitten der sogenannten Endzeitrede Jesu. Also wenn ihr aufschlagt in eurer Bibel, Matthäus 24 und 25, diese zwei Kapitel, die sind oftmals auch in den Bibeln überschrieben mit der Überschrift Endzeitrede Jesu oder über die letzten Dinge oder irgend sowas. Und dieses Gleichnis von den 10 Jungfrauen ist eines von drei Gleichnissen, die in dieser Endzeitrede Jesu stehen. Es geht also hier in diesem Gleichnis und auch um die darumliegenden Dinge, von denen Jesus redet, um die zukünftigen Weltereignisse. Und es geht darum, dass diese Welt ihrem Ende zugeht. Und es geht darum, dass Jesus in diese Welt zurückkommen wird, um Gericht zu halten und Gerechtigkeit zu bringen. Und in dieses Setting hinein müssen wir auch das Gleichnis für heute verstehen und auch hören. Und ich lese es uns, ihr könnt es vielleicht auch vorne sehen, wenn nicht, liegt es nicht daran, dass ihr so schlecht seht, sondern weil es eher klein ist, ne? Aber ich lese es ja auch, von dem her könnt ihr auch hören. Wohl dem, der noch gut hört. Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit 10 Brautjungfern sein, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat, Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf: Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die Brautjungfern wachten alle auf und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten zu den Klugen: Gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus. Aber die Klugen erwiderten: Das können wir nicht, es reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zum Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die fünf, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurde die Tür geschlossen. Später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen: Herr, Herr, mach uns auf! Doch der Bräutigam antwortete: Ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Die Geschichte, die Jesus hier erzählt, ist das Gleichnis, ist eine Beispielgeschichte, ist eine erfundene Geschichte, wenn man so will, aber es ist keineswegs eine fiktive Geschichte. Sondern so wie Jesus das hier erzählt, könnte es sich jederzeit in Israel zugetragen haben. Eine Hochzeitsfeier. Ich habe nachgelesen, selbst bis ins 20. Jahrhundert hinein wurden Hochzeit in dieser Form oder so ähnlich immer noch in Israel gefeiert oder unter Juden. Und es war üblich, dass die Braut mit den Brautjungfern im Haus der Braut warteten. Und der Bräutigam kommt dann schließlich und die Brautjungfern gehen ihm entgegen, um ihn in Empfang zu nehmen. Und dann begleiten sie ihn und die Braut ins Haus des Bräutigams, denn dort wird schließlich gefeiert. Sie begleiten sozusagen das Brautpaar hin zum zukünftigen Heim mit einem Lichterzug. Und es waren wahrscheinlich Fackeln, so wie es hier auch in dem Text nach der neuen Genfer Übersetzung steht, und nicht bloß Öllampen, sondern richtige Fackeln. Egal wie auch immer, aber es ist ein wunderschöner Anlass. Es ist ein feierlicher, ein fröhlicher Anlass, zu dem jeder auch gerne kommt und zu dem sich jeder gerne einladen lässt. Jeder freut sich auf eine Hochzeit. Es ist immer ein Grund zum Feiern, zum Fröhlichsein, auch wenn nach dem, was Jesus so drumherum erzählt, die Zeiten nicht einfach sind. Schon Jesus hat ringsumher in diesen Kapiteln 24 und 25 im Matthäus-Evangelium von Terror und Gewalt erzählt, dass Armut und Verfall auf uns Menschen zukommen werden, auf diese Welt zukommen wird, dass Sucht und Krankheit vorhergesagt ist und. Er nennt es Krieg und Kriegsgeschrei. Und er weiß, Himmel und Erde werden vergehen. Und er sagt ihnen, Terror wird das Erdreich bedecken, Mord, Totschlag, das alles wird auf diese Welt zukommen. Und das nicht irgendwo weit weg, sondern mitten im Leben. Und dann, wenn alle Wände wackeln, und dann, wenn die Grundfesten unserer Werte oder unserer Demokratien durch Machtversessenheit erschüttert werden, oder dann, wenn Corona um sich greift und immer näher kommt, oder dann, wenn alle Sicherheiten den Bach runtergehen. Das ist das, was Jesus beschreibt, was geschehen wird. Aber er sagt auch, inmitten dieser Katastrophe, ihr geht auf ein gutes Ende zu. Ihr geht auf ein gutes Ende zu, sagt Jesus den Leuten. Am Ende wartet eben nicht das Chaos, sondern die himmlische Hochzeit, das Fest aller Feste. Das ist das, was auf uns wartet. Am Ende steht nicht der übermächtige Tod, sondern da ist ein Tisch gedeckt, sagt Jesus. Und es gibt einen Platz und an diesem Platz steht ein Namensschild, dein Namensschild. Ehrengast bei der Hochzeit. Und so ist es und das müssen wir uns sagen lassen. Und ich glaube, der Ewigkeitssonntag ist eine gute Gelegenheit, das auch mal wieder zu sagen, damit wir es nicht vergessen, was wir vielleicht nicht fassen können. Und manchmal denke ich mir auch, jetzt in dieser Corona-Zeit denke ich da manchmal drüber nach, ja, das Leben ist schön und es wäre schön, wenn man wieder alles so machen könnte wie früher. Es kommt vielleicht auch irgendwann mal wieder, aber das Schönste kommt doch erst noch. Ja, dieses Leben ist hart und es kann mitunter für manchen sehr, sehr hart sein. Aber dann schau, am Ende sitzt du mit am Tisch. Und du prostest dem Bräutigam zu. Und du hörst die himmlische Musik im Hintergrund. Und du feierst das himmlische Fest. Das Fest aller Feste. Was für ein Ausblick. Der Theologe Adolf Schlatter, der schreibt an dieser Stelle, die Verheißung Jesu macht unser Leben zum Vorabend des Festtages. Und das wollen wir doch nicht verpassen, oder? Und darauf wird man sich doch auch freuen und auch vorbereiten. Wir haben ja mittlerweile von unseren 4 Kindern 3 im heiratsfähigen Alter. Einer hat dieses Jahr geheiratet. Nächstes Jahr steht wieder eine Hochzeit an, ne? So ja, Stück für Stück nacheinander. Und unsere Tochter, die nächstes Jahr heiraten wird, die bereiten jetzt schon die Hochzeit vor. Die ist ein bisschen so strukturierter Typ. Ich weiß gar nicht, wo sie das her hat. Jedenfalls ist die schon weit im Voraus planen, ne? Und die bereiten sich jetzt darauf vor. Und da freut man sich natürlich auch drauf. Und dann fragt man so, und habt ihr schon mit der Wohnung? Und wie macht ihr das? Und jetzt gehen sie da mal zum Probeessen und so. Da freut man sich darauf. Worauf gehen wir am Ende zu? Auf Untergang und Tod? Nein, das Ziel ist das Fest aller Feste. Und ihr habt die Einladungskarte Jesu in der Tasche, ausgestellt auf euren Namen. Und gerade in solchen Zeiten, in denen wir gerade leben, da sehnen wir uns doch danach nach einer besseren Welt. Das ist doch nicht nur irgendein Hirngespinst oder nicht nur irgendein Märchen, sondern das ist die Sehnsucht, die in uns allen drinsteckt. Wir merken, die Welt hält nicht, was sie verspricht, und wir rufen nach Gerechtigkeit oder wir rufen nach Frieden, nach Sicherheit, nach Versöhnung, aber wir merken, wie es uns zwischen den Fingern zerrinnt. Aber der Ausblick des Evangeliums ist ein ganz anderer. Jesus hat bisher immer gehalten, was er versprochen hat, also warum nicht auch diesmal? Ein Fest, eine neue Welt, ein Ort des Friedens. Ein Ort der Freude, der Geborgenheit, ein Ort, in dem nicht länger das Chaos regiert, sondern oder Gewalt und Lüge, sondern ein Ort, an dem Jesus Christus regiert, der Friedefürst, von dem wir jetzt in der Adventszeit wieder sagen, er ist der Friedefürst. Angenommen, dir würde jemand diese Einladungskarte zu einem solchen Fest hinhalten und schenken. Würdest du zögern? Oder ist es nicht unser größter Wunsch, dass das, was wir so gerade überall erleben, am Ende nicht doch aufhört und einmündet in ein Fest der Freude? Das ist das große Ziel, auch in dieser Geschichte, in diesem Gleichnis. Aber noch sind wir nicht am Ziel, noch gilt es, die Kriege und die Krisen und die Katastrophen zu überstehen. Das Ziel ist nicht mehr weit, aber bis es soweit ist und bis wir dahin kommen, werden wir noch manche und wahrscheinlich auch manche geistliche Ölkrise überstehen müssen, manche Durststrecke. Wir sind noch auf dem Weg, aber wir sind nicht am Ziel. Und so komisch es vielleicht auch klingen mag, aber diese Corona-Krise ist für mich da ein gutes Beispiel. Denn die Frage ist doch, haben wir genug Öl dabei? Haben wir genug Öl dabei? Das ist die Frage. Vielleicht dachten wir ja am Anfang dieser Corona-Zeit noch, ne, so Ende Februar, Anfang März so, vielleicht dachten wir ja, naja, in ein paar Wochen ist der ganze Spuk vorbei, ein paar Wochen im Lockdown, kein Gottesdienst, kein Hauskreis oder nur online, das Gemeindeleben auf null runtergefahren, aber jetzt geht's endlich wieder aufwärts und es war Sommer und es war fast alles wie vorher. Aber heute, ein Dreivierteljahr später, bangen wir wieder. Wir bangen. Und dabei steht uns vielleicht das Schlimmste erst noch bevor, ich weiß es nicht. Noch feiern wir Gottesdienste, noch haben wir Möglichkeiten, aber die Frage ist, haben wir geistlich vorgesorgt? Haben wir geistlich vorgesorgt? Haben wir genug Öl dabei, um die Krise zu überstehen? Oder gehen uns mit der Zeit die Lichter aus? Wir müssen für solche Zeiten vorsorgen, wisst ihr? Wir brauchen genug Öl. Wir brauchen festes Vertrauen in unseren Gott, gerade in solchen Zeiten. Wir müssen lernen zu beten, anstatt zu bangen. Wir müssen tiefe Wurzeln im Wort Gottes schlagen, damit die Krisenstürme uns nicht den Glauben entwurzeln. Und wir müssen untereinander vernetzt sein, weil wir merken, Einzelkämpfer geht schnell das Öl aus. Wenn die Läden geschlossen haben, kriegst du kein Öl mehr. Und was ist, wenn die Gemeinde dicht machen muss? Stehen wir dann ohne Glauben da? Ohne Hoffnung? Ohne Gewissheit? Oder vielleicht sogar ohne Gott? Es kann doch nicht sein. Aus dem Corona-Lockdown wird dann vielleicht schnell der Glaubens-Lockdown. Und es ist meine große Sorge, auch bei uns, ein paar Kilometer weiter in Remchingen, dass wir uns viel zu lange auf unseren geistlichen Reserven ausgeruht haben und dabei nicht gemerkt, wie die Ressourcen immer knapper werden. Und jetzt, wo wir sie bräuchten, geht uns da vielleicht das Öl aus? Und wer ist jetzt dafür verantwortlich, dass genug Öl dabei ist? Wer ist dafür verantwortlich? Ist es die Gemeinde? Ist es der Pastor? Oder ist es der Hauskreisleiter? Oder wer ist dafür verantwortlich, dass ich genug Öl dabei habe? Ich selber. Ich bin dafür verantwortlich, wie meine Beziehung zu Jesus ist, wie meine Glaubensbeziehung aussieht, auf welcher Basis und ob ich genug Öl dabei habe. Und deswegen lasst uns zusammenstehen und lasst uns diese und auch vielleicht alle anderen geistlichen Ölkrisen, die noch im Leben auf uns zukommen werden, lasst uns gemeinsam da durchgehen. Lasst uns Gott bitten, Herr, hilf uns durch, damit uns auf dem Weg nicht das Öl ausgeht. Seid füreinander da, hier an eurem Ort, in eurer Gemeinde, seid füreinander da. Steht füreinander ein. Betet füreinander. Bleibt mit Gott und miteinander im Gespräch. Mit den Möglichkeiten, die wir heute haben, die technischen auch, ist es viel leichter, auch wenn es nicht immer schön ist. Und lasst euch auch in dieser Zeit und von all diesen Krisen letztlich nicht den Blick auf das große Ziel nehmen. Die klugen Jungfrauen waren nicht deshalb klug, weil sie wach geblieben sind. Nein, im Gegenteil, sie sind genauso eingeschlafen wie die anderen. Sie waren nicht deshalb klug, weil ihnen die Ankunft des Bräutigams nicht auch zu lange gedauert hat, und es hat wirklich lange gedauert. Nein, sie waren klug, weil sie vorgesorgt hatten, weil ihnen das Öl nicht ausging und weil sie deshalb in dem Moment, wo es drauf ankommt, bereit waren. Bereit. Als ich mit 17 Jahren zum Glauben an Jesus gekommen bin, da gab es, zumindest zu meiner Zeit war das noch so, es kennen vielleicht manche von euch, da gab es so fromme Buttons und so Anstecknadeln, die man sich überall aufs T-Shirt oder irgendwo hinmachen konnte. Und das habe ich mir so in meiner Anfangs-Glaubenseuphorie auch gekauft und überall angesteckt, am Schulrucksack oder am Stiftmäppchen oder wo auch immer. Jedenfalls, ich habe euch mal ein Bild davon mitgebracht. Das ist so mein altes Schlampermäppchen, ne, so heißt es. Und das liegt bei mir auf dem Schreibtisch. Und da ist tatsächlich immer noch aus dieser Zeit dieser Button drauf, diese Anstecknadel. Ich habe die schon manchmal über Jahre vergessen oder keine Notiz davon genommen. Aber sie hängt seit vielen Jahren, seit fast 30 Jahren da an diesem Stiftmäppchen. Schaut schon mittlerweile ein bisschen verranzt aus, ne? Aber da steht drauf, bereit sein ist alles. Und so das Kreuz und der Fingerzeig nach oben. Bereit sein. Wofür eigentlich? Dafür, dass der Bräutigam kommt. Und dass ich ihm entgegengehen kann. Dafür soll ich und will ich bereit sein. Jesus, der Bräutigam, er kommt. Er kommt noch, ja, auch wenn wir es vielleicht nicht mehr so im Blick haben, auch wenn wir es vielleicht schon manchmal verschlafen haben, aber er kommt noch, auch wenn er schon so lange auf sich warten lässt. Oder glaubst du wirklich, ein Bräutigam würde seine Braut am Tag der Hochzeit vergessen? Glaubst du das ernsthaft? Also wenn mein zukünftiger Schwiegersohn die Hochzeit mit meiner Tochter nächstes Jahr im September verpassen würde, ne, dann würde ich sagen, dann war er eh nicht der Richtige, ne? Macht er nicht, ja. Aber glaubst du das? Der würde das verpassen? Und er würde sie nicht endlich zu sich holen? Sie haben doch schon so lange drauf gewartet, so drauf hingefiebert. Jesus ist der Bräutigam. Und die Gemeinde ist seine Braut. Und er wird kommen und die Gemeinde zu sich holen. Und dann beginnt das große Fest. Bist du bereit? Mitten in der Nacht, heißt es da, ertönte plötzlich der Ruf: Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Lasst uns hier auf dieser Welt es uns nicht zu gemütlich machen, auch wenn ich nächstes Mal gern hier diese roten Sessel hätte. Nein, diese Welt ist ungemütlich genug, aber wir sollen uns bereit machen, denn wenn der Weckruf ertönt, dann geht dem Bräutigam entgegen. Bleibt auf Jesus ausgerichtet. Richtet euch vielleicht neu wieder auf ihn aus, damit wir ihm entgegengehen können, wenn es soweit ist. Denn wir wollen doch alle zur Hochzeit, nicht wahr? Alle auf das Fest der Feste. Und auch in meinem Leben merke ich, mich hat das Leben manchmal eingelullt. Wir sind alle etwas schläfrig geworden. Ja, es ist alles irgendwie auch wichtig und es ist alles irgendwie auch gut und wir sorgen ja auch vor. Wir sorgen für die Zukunft, wir lernen einen anständigen Beruf, wir ziehen die Kinder groß, wir pflegen die Eltern, wir machen Karriere und wir engagieren uns in der Gemeinde. Das sind alles gute Dinge, keine Frage. Aber es geht doch darum, dass der Erste auch das Erste ist. Das bedeutet, dass meine Beziehung zu Jesus intakt bleibt, dass die innere Kommandozentrale mich bestimmt und von Gott und seinem Willen bestimmt ist. Und dann, wenn es heißt, der Bräutigam kommt, nehmt eure Lampen, dann will ich bereit sein. Dann will ich bereit sein. Und dann ist es egal, wie voll der Terminkalender noch ist oder was vielleicht alles noch unerledigt liegen geblieben ist. Der Erste muss das Erste bleiben. Bereit sein. Denn ich will doch zur Hochzeit und ich will doch zu ihm gehören. Und es heißt doch, dass ich diese Beziehung vielleicht gerade auch in dieser Zeit wieder ganz neu an die Stelle rücke, wo sie hingehört. Zeit mit Gott, hören auf sein Wort, zum Gebet die Hände falten. Und ich merke, wie es in mir kämpft. Das Kluge gegen das Törichte. Das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, das ist über weite Strecken, wenn man es so liest und für die damaligen Hörer allemal, eine nachvollziehbare und eine vielleicht selber schon öfters erlebte Geschichte. Sie ist logisch aufgebaut, man kann ihr folgen. Aber an einer Stelle wirkt dieses Gleichnis bedrohlich und es wird schwer. Und so hat Jesus ja die Geschichten oft erzählt. Die Leute hören zu und nicken und pflichten ihm bei und dachten, ja, so ist es, der kennt sich aus im Leben. Aber dann kam irgendwo eine Stelle, an der die Geschichte aus den Fugen gerät. Und das ist auch in diesem Gleichnis der Fall. Es ist nämlich da der Fall, wo diese Härte steht. Diese Härte, diese Schärfe, mit der sich die Zahl der Jungfrauen halbiert. Das ist das Bedrohliche in diesem Gleichnis. 10 laufen los. 10 freuen sich auf die Hochzeit. 10 lieben das Brautpaar, haben vorher eingekauft, sich neu eingekleidet, haben die Fackeln gerichtet. 10 schlafen ein, immer alle 10. Aber am Ende sitzen nur 5 mit am Tisch. Das ist das Schwere in dieser Geschichte. Es sind nur 5, die feiern drinnen und 5 stehen draußen vor der Tür. 5 sind dabei und 5 müssen sich sagen lassen, ich kenne euch nicht. 5 haben Öl und 5 nicht. Und die 5 mit dem Öl rechnen den 5 ohne Öl immer noch auch nüchtern vor, es reicht nicht für uns alle. Und das ist der Knackpunkt. 10 laufen los, aber nur 5 sind am Ende drinnen und 5 sind draußen. Es gibt ein zu spät. Sorry, too late. Und ich habe mich gefragt, Tom Ritter, an dieser Stelle in dem Gleichnis, wo alles so wunderbar passt und diese Freudenstimmung und diese Hochzeitsgeschichte, alles wunderbar, aber an dieser Stelle, Tom, nimmst du das noch ernst, auch für dein eigenes Leben? Oder glauben wir, es sind eh alle dabei? Und das ist das Schwere. Die Tatsache, dass am Ende nur 5 von 10 dasitzen. Und die Frage steht im Raum, wo werde ich sein? Drinnen oder draußen? Und ich frage jetzt einmal mal so persönlich, hast du das für dich schon geklärt? Ist es bei dir klar? Ist klar, bei wem du sein wirst und zu wem du gehörst? Oder ist es vielleicht noch in der Schwebe? Oder hast du schon einmal in deinem Leben gesagt, Herr, ich gebe dir mein Leben? Hast du schon einmal in deinem Leben, irgendwann, egal wie lange es her ist, gesagt, Herr, das ist meine Schuld, bitte vergib sie mir? Hast du schon irgendwann einmal in deinem Leben gesagt, egal wie lange es her ist, Jesus, ich will zu dir gehören. Mein ganzes Leben soll dir gehören. Dir will ich nachfolgen und mein Leben nach dir ausrichten. Und ich würde sagen, wenn du das noch nicht getan hast, ist heute ein guter Tag dafür. Heute ist dafür ein guter Zeitpunkt. Ist immer ein guter Zeitpunkt, aber heute auch. Denn es ist noch nicht zu spät. Es ist noch nicht zu spät. Der Moment ist noch nicht verpennt. Heute kannst du zu Jesus sagen, Jesus, das will ich klären mit dir. Damit wir am Ende feiern können, das Fest aller Feste. Was lernen wir daraus? Jetzt muss ich nochmal gucken. Ja, sehr gut. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Die Sehnsucht nach dem großen Fest, dem Fest aller Feste, das entfacht in uns den Glauben an Jesus wieder neu. Und ich bitte dich, lass dir durch diese Krise und durch diese Wirren in unserer Zeit nicht den Blick und nicht die Freude auf das große Fest im Himmel nehmen. Das Zweite, bis es soweit ist, lasst uns diese Krise und alle, die vielleicht auch noch danach kommen, lasst uns diese Krise im festen Glauben an Jesus durchstehen. Sorgt dafür, dass euch das Öl nicht ausgeht. Und jeder von uns ist da auch selber verantwortlich, damit die Fackeln des Glaubens leuchten. Nimm diese Krise zum Anlass, den Ersten, nämlich Jesus, wieder das Erste sein zu lassen. Ihn an die erste Stelle zu setzen, das Unwichtige vom Wichtigen zu trennen und sich neu auszurichten auf Jesus, der wiederkommt. Sei wachsam und sei achtsam. Und als Letztes, kläre deine Beziehung zu Jesus, solange noch Zeit ist. Es gibt auch ein zu spät. Noch ist Zeit. Der Moment ist noch nicht verpennt. Damit du am Ende das große, nachdem du dich sehnst, das große Fest nicht verpasst. Jetzt wird gleich Annette hier hochkommen und noch ein Gebet sprechen. Aber vorher haben wir noch ein paar Augenblicke der persönlichen Stille, indem du vielleicht auch ganz persönlich im Gebet noch einmal zu Jesus oder vielleicht ganz neu zu Jesus sagen kannst, Herr, danke, dass ich das mit dir geklärt habe und ich will es heute wieder neu festmachen. Oder dass du ihm sagst im Gebet, Herr, wenn ich ehrlich bin, habe ich es eigentlich noch nie so richtig gesagt, aber heute ist ein guter Zeitpunkt dafür, das mit dir zu klären. Lass uns einen Augenblick der Stille haben und dann wird Annette mit uns am Ende beten. Amen.